lustig finde, ist, dass Noah und seine Arche zu einem der niedlichsten Kindermotive überhaupt geworden sind. Also überall wird diese Arche verwendet und Noah, der mit den Tieren da draufsteht und runterwinkt. Und meine Frau hat zum Beispiel bei Freunden, hat sie im Kinderzimmer so diese Geschichte aufgemalt. Also Noah, der den Baum fällt und dann die Bretter sägt und das Schiff zusammennagelt. Und dann habe ich sie gefragt, und wo ist das Bild mit den ganzen Leichen? All das war nicht gewünscht im Kinderzimmer, das verstehe ich auch. Aber der Text ist herausfordernd, die Geschichte. Und so haben wir manch eine Geschichte im Alten Testament, die herausfordernd ist. Genau, aber lass uns erstmal den Text lesen. Den habe ich heute nur auf Deutsch, weil das ein längerer Text ist. Aber mir geht es weniger um einzelne Wörter. Der übersetzte Text auf Englisch kommt. Und auf Farsi, ich glaube, die Geschichte, das kriegen wir hin auf Deutsch. Sonst hätte ich hier nämlich 30 Folien gehabt. Der Text oder die ganze Geschichte ist in drei Kapiteln, 1. Mose 5, 6 und 7. Dort findet sich das und ich lese mal die Verse aus Kapitel 6, 5 bis 22. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Und da kann man so drüber weglesen. Und wenn du diesen Text nochmal liest, dann denkst du, wie Gott bereut. Also das ist die erste große Frage für mich gewesen, wie Gott bereut. Kann Gott bereuen? Wusste er nicht, was passieren wird? Wie kann Gott denn bereuen, das, was er getan hat? Ist es nicht ein Eingeständnis von, oh, da habe ich aber falsch gelegen? Ich finde das herausfordernd, wenn ich diesen Text ernst nehme. Und schon mal vorweg, ich gebe euch darauf heute keine Antwort, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Aber vielleicht ein andermal. Lesen wir mal weiter. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Du klickst mal weiter, super, ich sehe das da gerade hin nicht. Bau ein Schiff, also die Arche, aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein. Das sind so 150 Meter mal 25 Meter mal 15 Meter ungefähr. Lass unter dem Dach eine Öffnung, eine Elle breit, frei, die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten in der Mitte und oben und setz an der Seite eine Tür ein. Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir in das Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. So, wie kann ich so einen Text verstehen? Den lese ich erstmal und nehme ihn vielleicht so auf, aber wenn ich den vielleicht nochmal lese und nochmal lese, dann, ja, wie kann ich denn da einzelne Dinge von verstehen? Wie muss ich sie vielleicht auch verstehen? Oder wie sollte ich sie vielleicht auch nicht verstehen? Und ich benutze an dieser Stelle mal nicht dieses Wort, ich glaube an, sondern benutze ein anderes Wort für meinen nächsten Satz, weil wir gerade in dieser Glaubensserie sind und die versuchen ja, Glauben auch ein Stück zu definieren, was ist denn Glaube? Und formuliere es mal anders. Ich bekenne mich zur göttlichen Inspiration der ganzen Bibel. Also von vorne bis hinten. Vom Anfang, von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung glaube ich, dass die Bibel inspiriertes Wort Gottes ist. Alles, was auf diesen Seiten steht in der Bibel, in diesem dicken Buch, ist von Menschen aufgeschrieben, aber von Gott inspiriert. Er ist der Initiator dessen. Die gerne weitergegebenen Texte, über die man gerne predigt, so Johannes 3, Vers 16, aber auch die schwierigen Texte, die mich herausfordern, die ich gerne umgehen oder vielleicht sogar rausstreichen würde. All das, was ich in der Bibel vorfinde, ist Gott so wichtig gewesen, dass er selbst dafür gesorgt hat, dass es in der Bibel steht. Weil es etwas über ihn, über Gott selbst offenbart. Und vielleicht sitzt du hier und das, was ich gesagt habe, fordert dich schon heraus. Also vielleicht sagst du, ja, da gehe ich voll mit d'accord, das ist genau meins. Vielleicht sagst du, nee, also ich glaube nicht, dass die Bibel so komplett inspiriert von Gott. Da sind Geschichten drin, da streich mal lieber raus. Könnte sein, also die Offenheit haben wir hier, weil wir sagen, ja, alle sind hier herzlich willkommen. Nicht alle, die gleich denken, das tun wir eh nicht. Aber wie verstehen wir die Bibel? Was ist das, was wir da vor uns liegen haben? Du könntest vielleicht ein anderes Bibelverständnis haben. Gut, als Gemeinde und vor allen Dingen als Gemeindebund haben wir das, was ich vorhin gesagt habe, die Inspiration der Heiligen Schrift, der Bibel von Gott. Von Menschen aufgeschrieben, aber von Gott inspiriert. Ich glaube, alles in der Bibel ist wichtig und es ist auch wichtig für meinen Glauben, sonst hätte Gott es nicht aufgeschrieben. Aber nicht alles ist gleich gewichtig. Nicht alles hat das gleiche Gewicht. Nicht alles kannst du auf eine Waage packen und ist genauso wichtig wie das andere. Also wenn ich zum Beispiel den Bericht über Jesus am Kreuz und seine Auferstehung habe, hat das doch ein anderes Gewicht als zum Beispiel die Geschichte über Paulus, wie er Schiffbruch erleidet. Das eine ist für mich absolut existenziell für meinen Glauben. Es betrifft den tiefsten Kern und das andere ist erst einmal eine Geschichte über Paulus, der Schiffbruch erleidet. Ob ich daran glaube, dass es so gewesen ist oder nicht, oder es für richtig halte, ist noch nicht so entscheidend. Also es gibt ein unterschiedliches Gewicht in dem, was ich in der Bibel finde. Ohne dass ich sage, dass es unwichtig ist. Nein, alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich gewichtig. Also wenn wir über schwierige Texte sprechen, dann ist das für mich schon mal gerade in der Diskussion miteinander, ein wichtiger Punkt von, wie verstehen wir eigentlich Bibeltexte? Und es kann ein Stück Entspannung auch reinbringen, auch wenn gleich ein paar Punkte zu diesem Text von Noah kommen. Das kann nämlich sein, dass du den ganz anders liest als ich und anders betrachtest, eine andere Herangehensweise und damit auch eine andere Deutung hast. Aber vielleicht hilft das, diese Spannung ein Stück auszuhalten. Und dabei geht es nicht darum, eine Beliebigkeit in die Bibel reinzubringen, überhaupt nicht, sondern eben diese Freiheit zu haben, hey, an dieser Stelle kommen wir vielleicht miteinander gerade nicht weiter. Ich glaube, in einer Gemeinde kann es das geben, dass wir Spannungsfelder haben, auch in dem, wie wir zum Beispiel Bibel auslegen, wie wir Texte verstehen. Es gibt aber Kernpunkte, bei denen wird das echt schwierig. Also wenn jetzt jemand hier stehen würde und sagt, nö, also so, dass Jesus wirklich auferstanden ist, funktioniert nicht, ne? Aber es gibt andere Texte. Könnt ihr mir irgendwie folgen? Es ist so still. Oder ihr steinigt mich gleich, keine Ahnung. In der Bibel finden wir, so von der Betrachtung her, wir finden unterschiedliche Textsorten und man sagt auch Textgattungen. Also wir haben Briefe von Paulus hauptsächlich geschrieben, wir haben Erzählungen, wir haben Gleichnisse, wir haben Visionen, wir haben Lieder dort, wir haben Gedichte, wir haben Gesetzestexte und jede dieser Textgattungen hat eine eigene Wahrheitsebene, will also etwas anderes verdeutlichen. Und es ist wichtig, diese Texte auch eben als solche zu behandeln und zu verstehen. So, wenn wir beispielsweise einen Text haben von Jesus, wo er selber sagt, ich erzähle euch ein Gleichnis vom guten Hirten beispielsweise, dann will Jesus etwas Bestimmtes damit verdeutlichen. Er macht ein Bild auf und sagt einfach, hey, das und das möchte ich damit rüberbringen. So ist Gott. Er möchte nicht damit sagen, hey, guck mal, es gab einen Hirten, der wurde geboren von dem und dem und dem. Und an der Stelle merken wir schon, hey, das ist ein Text, der auf bestimmte Fragen gar keine Antwort geben will. Also wenn ich frage, ja, Jesus und dieser Hirte, wann lebte der? Und wie hießen seine Eltern? Und wo hat er seine Lehre gemacht? Dann sage ich, Jesus, das wollte ich dir da gar nicht mit sagen. Das sind die falschen Fragen an den Text. Oder ein anderes Beispiel, mal nicht aus der Bibel. Du kannst ja unterschiedliche Leute haben, die über die ein und die gleiche Sache berichten oder etwas erzählen, die erzählen dir unterschiedliche Dinge und trotzdem bedeutet das nicht, dass sie falsche Dinge sagen. Also nehmen wir mal dieses Beispiel von einem Wald. Da ist ein Förster, ein Holzfabrikant und ein Dichter und alle erzählen etwas über den Wald. Da ist der Förster und der schaut sich den Wald und sagt, dieses Flurstück, da sind 80% Nadelhölzer, 20%, wie heißen die anderen hier, Laub. Gut, ihr hört, passt auf. Und 20% sind krank, vom Borkenkäfer gefallen oder was auch immer. Da gibt es erstmal eine sachliche Information und da mag es den Dichter geben. Und ich habe mir extra ein Gedicht rausgesucht. Der schreibt, starke Bäume säumen meinen Weg. Ihr habt es gut, denke ich, müsst keinen Schritt gehen, um zu wachsen. So, das sind ja zwei unterschiedliche Textgattungen. Die wollen beide etwas ganz Unterschiedliches rüberbringen. Und wenn ich jetzt den Dichter frage, ja, was kostet jetzt ein Kubikmeter Holz? Das ist gar nicht meine Intention, deswegen habe ich den Text nicht geschrieben, ich will das gar nicht rüberbringen. Und wenn der Dichter sagt, die Blätter sind so grün, dann kann ich mich entscheiden, eigentlich sind die hellgrün. Das wollte ich gar nicht rüberbringen, sie sind grün, diese saftigen. Also wir müssen, wenn wir Texte anschauen, uns überlegen, was hat der Schreiber, was hat Gott eigentlich damit gemeint? Was für eine Textgattung haben wir da? Was ist eigentlich das, was transportiert werden soll zu dem, der es da liest? Wenn wir das zum Beispiel auf die Bibel übertragen und wir uns die Psalmen anschauen, dann haben wir dort ja Lieder und Gedichte. Und das, was man an der Stelle tunlichst vermeiden sollte oder sehr vorsichtig mit sein sollte, dass man aus Liedern und Gedichten Lehraussagen rauszieht. Also wenn du einen Psalm nimmst, dort sagen, hey, das sind feststehende Lehren, wird es schwer. Weil das war gar nicht die Intention der Psalmen, dass sie geschrieben wurden. Und bei unserem Text von Noah und der Arche, und jetzt komme ich zu dieser kniffligen Frage, ist eine wichtige Frage, geht es hier um einen historischen Bericht? Also ist die Intention, ich möchte hier möglichst viele Fakten präsentieren, es ist genau so und so gewesen. Und daran stoßen sich manch Leute, also sowohl beim Schöpfungsbericht als auch, nehmen wir jetzt in unserem Fall, mal diesen Text von Noah und der Arche. Ist die Intention dieses Textes wie ich rüberzubringen, es ist genau so und so gewesen. Und ich sage nicht, ganz deutlich, bevor ich gescheinigt werde, ich sage nicht, dass es nicht so gewesen ist oder nicht so gewesen sein könnte, aber ich finde, es ist nur fair und es ist wichtig, wenn ich die Bibel ernst nehmen will, dass ich mir Gedanken mache, was will dieser Text eigentlich aussagen? Was ist seine Zielrichtung? Weil ansonsten komme ich ganz schnell in seltsame Diskussionen hinein. So, wenn wir so eine Frage an uns heranlassen, was will der Text eigentlich aussagen? Wo möchte er mit uns? Was ist die Grundaussage, was er transportieren möchte? Ich glaube, nur dann werde ich der Bibel am Ende auch gerecht. Das ist nämlich der Anspruch der Bibel. Die Bibel möchte nicht wortwörtlich genommen werden, sondern die Bibel möchte ernst genommen werden. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. So, und ich finde, bei diesem Text von Neu, je häufiger ich ihn lese, umso mehr Fragen tauchen auf. Die eine habe ich euch schon gesagt, wo man theologisch drüber nachdenken kann, was will dieser Text mir da gerade sagen? Gott bereut etwas. Aber dann kommen ja auch noch andere Sachen. Wenn du die ersten fünf Verse dieses Kapitels gelesen hättest, da geht es um Gottes Söhne, um Riesen, um die Begrenzung der Lebenszeit und. Also was an Fragen da schon aufkommt. Ich habe da ganz interessante Sachen drüber gelesen und ich würde am liebsten eine halbe Stunde darüber referieren, wie das mit den Riesen ist und total spannend, diese theologischen Deutungsansätze, aber das sprengt ja den Rahmen. Aber du liest diesen Text und es kommen ganz viele Fragen, so, die ganz menschlich sind, wenn ich denke, dass es eine historische Erzählung ist und die genau so, genau in den Fakten so beschrieben passiert ist. Ich sage nicht, dass es nicht so ist und dass es nicht so sein könnte, okay? Aber diese Fragen kommen ganz automatisch. Nämlich zum Beispiel, wie konnte Noah alleine so eine fette Arche bauen? So, Gott gibt ihm den Auftrag und dann steht er, ja, und Noah machte das. Ja gut, vielleicht hat er seine Family noch mit reingenommen. Also deswegen ist für mich eigentlich auch Noahs Frau die eigentliche Heldin. Ja, also Noah, der hat die direkte Weisung von Gott bekommen und setzt das um über viele, viele Jahre. Aber eigentlich, hey, Noahs Frau, komm, die hat mir durchgezogen. Krass. Die Arche war nach diesem Maß so 150 Meter lang und da passt auch ganz viel. Ich habe gleich mal so ein Bild für euch. So haben Leute das versucht nachzurekonstruieren. Aber man hat so wenn man sich in die Geschichte reinschaut, dann gibt es römische Galeeren, die ganze Zeit später gebaut werden, die waren so 120 Meter lang. Die wurden von Facharbeitern in Werften gebaut. So, Noah hatte nicht mal einen Akkuschrauber oder eine Kreissäge. Also wenn ich diesen Text ernst nehme, ja, dann kommen diese Fragen auf. Und ich finde es nur fair, gerade wenn wir mal mit Menschen sprechen, die nicht Christen sind und die ihre Fragen haben. Und dann kann ich doch nicht hingehen und sagen, ja, aber Gott ist alles möglich. Also klar, kann ich das machen. Und ja, Gott ist alles möglich, dazu stehe ich. Mein Glaube zeigt immer, wie viel ich davon wirklich glaube. Von dem, Gott ist alles möglich, ist ein super Satz. Aber mein Leben zeigt es, ob ich es wirklich glaube oder wie weit, weil ich glaube, das ist ein Prozess, Glaube wächst. Aber das ist fair zu sagen, okay, wenn es ein historischer Bericht ist, dann müsste ich da auch irgendwie Antworten drauf geben. Es gibt zu vielen Dingen, gibt es Antworten, der Versuch von Antworten. Oder wie hat Noah das geschafft, dass alle Tiere pünktlich da waren? Hey, Männlein und Weiblein, und wenn der Dachs alleine kam, hieß es, nee, Dachs, komm, deine Frau, die musst du noch mitnehmen. Woher wusste Noah, welches Futter die Tiere brauchten? Und wann hat er das auch noch alles gesammelt und wo hat er das alles untergebracht? So, es gibt Schätzungen, dass in der Arche 8.000 bis 20.000 Tiere hätten Platz finden müssen. So von dem, wie war die Entwicklung der Tiere, was gab es an Arten, Sorten und so weiter und so fort. So, was hat Noah mit dem ganzen Kot der Tiere gemacht? Also selbst wenn alle 8 Leute, die auf der Arche waren, jeden Tag das rausgebracht hätten, ne? Kannst du mal in den Zoo gehen? So, warum haben die Tiere sich nicht gegenseitig aufgefressen? Tiger, hör auf, an den Zebra zu schnüffeln. Fressen gibt's später, oder? So, will dieser Text ein historischer Bericht sein? Und mir geht es ja jetzt darum, so auf dieser Metaebene, wie diskutiert man eigentlich über diese Texte? Ich sage nicht, dass es nicht so gewesen sein könnte. Und ja, Gott ist alles möglich. Aber die Frage ist, was will dieser Text uns eigentlich transportieren? Was möchte er uns sagen? Wenn es ein historischer Bericht ist, dann müsste er oder könnte man erwarten, dass er Antworten auch gibt auf wo, wann, wie. Klar. Aber da steht am Ende auch nicht, und Gott tat ein großes Wunder und es wurde. Fand Gott wohl nicht wichtig, dass das da irgendwie erklärt wird oder weiter benannt wird. Hängt mein Glaube davon ab, ganz am Ende, ob jetzt das nachweisbar ist, dass es so gewesen sein könnte oder nicht? Oder fange ich deswegen an, alles andere in der Bibel auch in Frage zu stellen? Und ich stelle das nicht in Frage, ja, also das möchte ich auch mal sagen, ich stelle diese Geschichte nicht in Frage. Für mich ist es auch ein einfaches, mein Glaube ist so kindlich gestrickt, dass ich auch an eine Schöpfung in 6 Tagen glauben kann. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, hey, weißt du was, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es waren eher 6.000 Jahre. Oder was weiß ich, wie viele Jahre, wo ich mit dir, wie ich diskutieren würde bei diesen Bibeltexten ist, dass ich glaube, Gott möchte deutlich machen, ich bin der Initiator dessen. Nicht irgendein Zufall, sondern Gott ist derjenige, der Leben schafft. Gott ist derjenige, der Wege beschreitet, der Initiator all dessen ist. Ich glaube, das ist nämlich das, was der Text uns mitgeben möchte und sagen möchte. Was ich aus diesem Text rausnehme und denke, was Gott mitgeben möchte und deutlich macht, ist eben genau dieses. Gott handelt absichtsvoll. Gott verfolgt einen Plan und bei diesem Plan bezieht er Menschen ein. Ich kann euch jetzt nicht den ganzen roten Faden mal eben schnell aufzeigen, aber Noah hat eine ganz wichtige, entscheidende Funktion in diesem ganzen Setting von Adam und Eva bis hin zu Jesus Christus. Dieser Text drückt etwas über Gott aus, nämlich über seine Gerechtigkeit. Es drückt auch etwas darüber aus, dass Sünde nicht folgenlos ist. Und auch das mag jetzt so ein kleiner Anstoß sein. Weil dann bist du nämlich ganz schnell bei auch Gericht, bei Verdammnis, vielleicht auch bei Hölle, bei diesen Streitwörtern, die man auch nicht so gerne sagt. Aber das bringt der Text mit. Gleichzeitig zeigt dieser Text auch, dass Gott langmütig ist. In 1. Petrus 3 heißt es, geduldig hatte Gott gewartet, während Noah die Arche baute. Und wenn du die Altersangaben zugrunde legst, dann sind das 100 Jahre, die Noah die Arche baute. So lange hatte Gott Geduld mit dem Menschen. Das ist geduldig. Und ja, auch das ist eine Wahrheit, aus diesem Text, es gibt die Chance zur Umkehr. Gott ist geduldig und wartet darauf, dass Menschen umkehren. Die Arche, ein Bild für Errettung und für Erlösung. Es gibt eine Zeit, in der Umkehr, Neubeginn mit Gott möglich ist, aber es gibt auch einen Tag, an dem diese Chance nicht mehr sein wird. Auch da finden wir ganz viele Bilder, aber etwas von dem, was Gott als Setting gesetzt hat. Und dabei geht es ja nicht um Druck machen, aber es sind Wahrheiten, die die Bibel auch nicht verschweigt. Und ich glaube, das ist etwas, was dieser Text transportieren möchte. Dieser Text zeigt für mich aber vor allem, dass es Gott nicht um Verdammnis geht. Also ich kann diesen Text sehen und sagen, boah, der hat alle Menschen von der Erde ausgerottet, außer acht, die ihm gefallen haben. Nee, wenn ich da einsteige, dann merke ich, es geht nicht um Verdammnis, sondern es geht um Errettung und Erlösung. Und ja, Gott ist ein gerechter Gott, der eines Tages ein Urteil spricht. Die Arche bringt Rettung, Erlösung, Neubeginn und war notwendig, damit letztlich Jesus Christus vollkommene und unbegrenzte Erlösung bringen konnte. Also jetzt habe ich noch ein ganz paar Minuten, um auf unseren eigentlichen Glaubensheld einzugehen, auf unseren Noah, auf den ihr jetzt die ganze Zeit gewartet habt, voller Geduld. Und er wird ja beschrieben in Hebräer 11. Dort wird er ja genannt, in dieser Hall of Fame, unser Glaubensheld. Da heißt es, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Ich habe so gesagt, wenn wir Noah so mal zu uns herunter bitten würden oder worum mal der Himmel sich irgendwie zeigt, so Noah, komm doch mal und wir geben dir das Mikro. Und stell mal die Frage, Noah, was ist Glauben? Ich glaube, Glauben. Ich denke, Glauben ist ganz einfach. Glaube bedeutet, Vorbereitung zu treffen. Wäre, glaube ich, eine Antwort von Noah. Vorbereitung zu treffen. Und auf welcher Grundlage, Noah? Auf der Grundlage von Gottes Wort. Noah, hattest du jemals zuvor eine Flut gesehen? Nee. Nie. Keine Ahnung. Flut kannte ich nicht. Und hast du je zuvor von einer Flut gehört? So von irgendjemandem in der Erzählung? Nee, auch nicht. Noch nie. Du meinst, keiner deiner Vorfahren hat dir eine Geschichte erzählt, von einer großen Flut, die alles Leben auslöschen würde, so die dich gedrängt hat, so eine Arche zu bauen? Nein, niemals. Niemals zuvor habe ich von einer Flut gehört. Und Noah, wie lange hast du gebraucht, um diese Arche zu bauen? Also, das war ja ein ganz schönes Projekt. So, hast du eine Woche investiert von deinem Urlaub? Nee, 100 Jahre. 100 Jahre habe ich gebaut. Ein Zehntel meines Lebens. So, du hast 100 Jahre irgendwo im Sand, abseits irgendeines Flusses oder Meeres, was erreichbar gewesen wäre, hast du eine Arche gebaut. Ohne einen Beweis, außer dass Gott mal so in dein Leben reingesprochen hat. Ja, ihr wolltet wissen, was Glaube ist. Das ist Glaube. Gott sagt etwas und ihr tut es. Ihr handelt. Gott hat mir aufgetragen, mich vorzubereiten. Glaube bedeutet, Vorbereitung zu treffen. Und Noah, sag mal, wenn du jetzt 200 Jahre dran gebaut hättest, hättest du einen Unterschied gemacht? Nee. Glaube bedeutet, Vorbereitung zu treffen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Und das ist etwas, was mich so an Noah fasziniert und auch an den anderen Beteiligten, auch Noahs Frau, das meine ich ganz ernst. So, wir haben manchmal so eine Person im Fokus, aber da sind ja noch andere drumherum. Hey, was die getan haben, das finde ich wirklich faszinierend und das ist für mich Ausdruck von Glauben. Zwei Punkte, dieses praktische Umsetzen des Glaubens. So Glaube braucht Vorbereitung oder hat Vorbereitung. Glaube in Aktion, nicht theoretisches Wissen, halte ich das jetzt für richtig oder falsch, sondern ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Dieses Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gott hat gesprochen, ich habe diese Verheißung in mein Leben und ich lege los. Ich warte nicht auf Gott und sage, ja, wenn der erste Tropfen kommt, dann fange ich an. Nein, Gott hat gesprochen, nur hat diese Gewissheit und er beginnt, er tritt in Aktion, er bereitet sich vor, ihn erreicht das Wort Gottes und er legt los. Mein Noah stellt es ja nicht in Frage, da wird nicht von berichtet, sondern Gott hat gesprochen und er tut. Nicht noch dieses Hin und Her, was für ein Vertrauen er dort auf Gott setzt. Ich habe mich gefragt, habe ich so einen Zuspruch in meinem Leben von Gott oder etwas aus dem Wort Gottes, was mir, was lebendig geworden ist, was mir etwas gesagt hat, woraufhin ich aktiv werden sollte. Wo Gott sagt, hey, geh diesen Schritt, ich fordere dich heraus. Vielleicht hast du das in deinem Leben und sagst, eigentlich bin ich immer noch so in dieser wartenden Position. Ich sitze auf meinem Sessel und habe irgendwie was von Gott vernommen, wo er eigentlich von mir möchte, dass ich einen Schritt gehe. Aber eigentlich warte ich immer noch auf Gott. Soll er doch den ersten Schritt gehen. Aber Glaube heißt, du gehst den ersten Schritt. Gott spricht und wir gehen den ersten Schritt. Ohne Noahs Aktivität wäre die Verheißung so nicht eingetroffen. Gott macht sich vom Menschen abhängig. Verrückt, oder? Und das Zweite, was mich an Noah fasziniert, ist diese Ausdauer, mit der er an der Arche gebaut hat. Also bei Noah heißt es, dass er 950 Jahre alt geworden ist. Übrigens gibt es auch da Wissenschaftler, die mit der Flut begründen, warum Menschen früher so alt geworden sein könnten. Aber brechen wir das mal runter auf unser Leben. Keiner von uns wird so alt. Aber selbst wenn wir 95 werden würden, das macht das Rechnen einfach, dann hat Noah umgerechnet 10 Jahre, so auf unser Leben umgerechnet, 10 Jahre an der Arche gebaut. Mann, hat der Ausdauer, hat der eine Geduld auf das, was Gott einmal verheißen hat, dass es eintritt. Ich meine, so eine Arche bauen dauert auch, aber wenn Gott mich ruft, wäre ich bereit, so eine lange Strecke zu gehen. Und diese Strecke war nicht rosig. Da standen nicht jeden Tag 100 Leute um ihn herum und sagten, Noah, mach noch eine Planke und haben ihn angefeuert. Nee, da haben Leute drumherum gestanden und haben wahrscheinlich gesagt, du hast sie nicht alle, du gehörst eingewiesen. Mann, du baust hier mitten in der Wüste, baust du ein Schiff hin, weil Gott dir gesagt hat, du sollst es tun und es kommt die große Flut. Klar. Also nicht mal in Oldenburg würde man das tun. Und da regnet es viel. Nein, Noah war bereit, diesen Weg zu gehen. Und das war nicht rosig. Ich glaube, der hat durchgehalten. Das war eine richtig harte Zeit. Und für mich ist es so eine Ermutigung geworden. Mein Blick auf Gott zu richten und sagen, okay, du hast eine Verheißung gegeben. Ich halte daran fest. Ich will daran festhalten, auch wenn es jeden Tag neu vielleicht auch einen Kampf bedeutet. Aber wenn du gesprochen hast, das bedeutet Glaube, nicht loslassen, sondern Geduld haben und auf die Verheißung Gottes zu setzen. Wie ist Noah eigentlich dahin gekommen? Wie hat er das geschafft? Und es gibt einen Vers über Noah in 1. Mose 6, Vers 9. Da heißt es, Noah lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, das ist der absolute Schlüssel bei dieser ganzen Noah-Geschichte. Sowohl, dass er diese Berufung hatte, dass er für gerecht befunden wurde, als dass er auch durchgehalten hat. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Wie willst du diese Perspektive Gott haben, wenn ich gar nicht in enger Gemeinschaft mit Gott lebe? Natürlich verliere ich dann die Perspektive, natürlich rutsche ich dann raus. Aber in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, gibt mir die Kraft, durchzuhalten, im Glauben voranzugehen und im Glauben auch diese langen Projekte anzugehen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich würde gerne mit uns beten und ich möchte auch einladen, weil diese Geschichte von Noah ja auch ein großes Bild dafür ist, dass Gott einlädt, Menschen zu sich. Er sagt, hey, die Arche ist offen. Es ist eine Zeit, in der eine Lösung möglich ist und deswegen wollen wir das tun. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Hey, wir sind eine Arche in Oldenburg. Wir laden Menschen ein, solange die Flut noch nicht kommt. Laden wir Menschen ein, hereinzukommen, weil hier Rettung ist, Erlösung ist. Weil dort ein Gott ist, der in enger Gemeinschaft mit Menschen leben möchte. Und ich lade euch ein, aufzustehen, gerne einmal für uns beten und dann diese Einladung aussprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so ein liebevoller Gott bist. Und dass du gleichzeitig gerecht bist, weil das gut ist. Weil wir alle uns auch ein Stück nach Gerechtigkeit sehnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen zum Vorbild gesetzt hast, in deinem Wort, die durch dich Unglaubliches getan haben. Die uns ermutigen, die uns anspornen, im Glauben zu wachsen, im Glauben voranzugehen. Ich danke dir für einen Noah, den du uns gesetzt hast, um auch Geduld zu lernen, um dran zu bleiben. Der auf dein Wort hin etwas getan hat. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, da wo Menschen eine Verheißung von dir bekommen haben, einen Auftrag und noch dort sitzen und eigentlich auf dich warten, dass du aktiv wirst, dass du sie aufrüttelst und sagst, geh diesen Schritt. Glaube trifft Vorbereitung. Sei Vorbereitung auf das, was Gott dir in deinem Leben verheißen hat. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du da eine Klarheit schenkst, jedem Einzelnen, da wo das gerade dran ist. Und ich möchte dich einladen, da wo du sagst, hey, ich lebe nicht in einer engen Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Gott sich wünscht. Deswegen hat Gott Menschen geschaffen. Das war seine Intention. Ich möchte jemanden haben, mit dem ich in enger Gemeinschaft lebe. Und es gibt diese Möglichkeit von Rettung. Und die ist in Jesus Christus begründet, weil er am Kreuz gestorben ist. Und du kannst in diese Beziehung mit Gott eintreten, ganz einfach, indem du sagst, Jesus Christus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben wirst. Dass du mein Leben neu machst. Mein altes Leben gebe ich dir und ich möchte neues Leben von dir. Ich möchte das, was du am Kreuz getan hast, nämlich für das, was ich verbockt habe. Da bist du gestorben und durch deine Auferstehung ist deutlich geworden, es gibt neues Leben für mich. Wenn du das tun möchtest, dann heb doch deine Hand. Auch das ist ein Glaubenssack, vielleicht ein kleiner, aber zu sagen, hey, ich heb meine Hand, Jesus, ich will mich für dich entscheiden. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben wirst. Das ist eine extrem wichtige Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann, die man auch nicht leichtfertig trifft, die von Bedeutung ist. Aber ich möchte dir die Chance geben, wenn du heute hier bist und sagst, ich merke da irgendetwas, da klopft jemand an mein Herz, dann glaube ich, es ist der Heilige Geist und es ist Gott, der in diese tiefe Beziehung mit dir einsteigen möchte, der dich einlädt und sagt, hey, komm in die Arche, weil da ist Rettung, da ist Erlösung, da ist neues Leben. So, wenn du das tun möchtest, dann heb einfach kurz deine Hand. Da guckt niemand, das ist einfach ein Zeichen zwischen dir und Gott. Sagen, Jesus, ich entscheide mich heute für dich. Okay. Vielleicht ist niemand hier, vielleicht sagst du, ich traue mich gerade nicht, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir, stell deine Fragen, lass uns beten, wie auch immer. Aber lass diesen Moment nicht an dir vorbeistreichen. Wenn Gott gerade an dein Herz klopft, dann ist heute der Tag des Heils, heißt in der Bibel, die Möglichkeit, neues Leben zu bekommen. Amen.
Druck halte ich dann und ich sag mitten im Kampf, dass deine Gnade reicht, dass deine Gnade reicht. Attackiert, doch ich fall nicht, denn du lässt uns nie im Stich und du allein genügst und du allein genügst.